Viel Spaß euch. Bei der Erzählung von Jesus mit dem Gleichnis, da konnte ich nicht drum rumkommen, an eine Story zu denken. Die einen oder anderen kennen sie schon. Aber die passt so, ich sage es mal wie die Faust aufs Auge, dazu, dass ich sie einfach erzählen muss. Und zwar geht die so. Ein Hofner, wer nicht weiß, was ein Hofner ist, das ist der Clown am Königshof, der belustigt immer den König. Da war ein Hofner und der war richtig gut. Der war nicht nur gut und lustig und spaßig, sondern der war auch tiefgründig, hielt immer den anderen von ihrem Charakter den Spiegel vor und zeigte ihnen, wer sie wirklich sind. Und der König war so begeistert von diesem Hofner, dass er irgendwann sagte, boah, du bist so gut, dir schenke ich so einen tollen Stab, so ein Zepter, schön verziert mit Edelstein, Gold, richtig klasse. Der Hofner war erstmal ganz überrascht und verdutzt und sagte, wow, womit habe ich das denn verdient? Und dann sagte der König zu ihm, pass auf, Hofner, eine Sache sage ich dir noch mit. Du darfst den Stab eines Tages weitergeben, aber nur an einen Menschen, der noch besser, lustiger, dümmer ist als du. Na gut, hat er so hingenommen und ein paar Sprüche, ein paar Witze drüber gemacht. Der Hofner hat den Stab angenommen und so vergingen die Jahre. Und immer so, wenn er Leute sah, die so ein bisschen lustig waren, dachte er, na, ist das vielleicht ein Kandidat? Hier vielleicht Henning, hättest du vielleicht, Hofner, brauchst du den Stab? Hat keinen gefunden. Er sagte immer, ich bin klüger, ich bin dümmer, ich bin witziger, kommt keiner mit. Ich kann keinem den Stab geben. Die Zeit verging immer mehr und irgendwann kriegt er mit, dass sein König krank war. Und zwar so, dass die Ärzte sagen, Dirk, ne, kennst du ja, sieht nicht gut aus. Und dann irgendwann ging der Hofner mit dem Zepter natürlich, hat er immer dabei gehabt, mit dem Stab, zu dem König und sagte, ich habe gehört, dass du bald eine große Reise machen musst. Ja, sagte der König, das stimmt, es wird eine große Reise, es wird die größte meines Lebens. Und dann sagte der Hofner, und? Hast du dich darauf vorbereitet? Wie das so ist bei einer Reise. Man packt Sachen, bereitet sich vor, macht sich Gedanken. Und dann sagte der König, nein, habe ich nicht. Und dann sagte der Hofner, du wusstest, dass diese Reise oder weißt, dass diese Reise bevorsteht. Hast nicht darüber nachgedacht, was dich erwartet, was wichtig ist zu wissen und was danach passiert. Und dann nimmt der Hofner den Stab und ohne was zu sagen, gibt er den Stab dem König. Denn er sagte, du wusstest, was kommt und hattest keine Zeit investiert, dich darauf vorzubereiten, was dir jetzt bevorsteht. Soviel zu der Geschichte. Ähnlich, wenn ihr darüber nachdenkt, das ist ja eine Volkserzählung mit dem Hofner und dem König, ähnlich aber wie die Geschichte, die Jesus erzählt, gleiche Bedeutung. Letztendlich können wir das zusammenfassen und sagen, Vorbereitung ist alles. Das wissen wir alle. Vorbereitung ist alles. Wer gut vorbereitet ist, den haut nicht so schnell was um. Wer allerdings nicht vorbereitet ist, den kann es im Leben schon mal richtig umhauen. Und das ist die Geschichte auch von den 10 Jungfrauen. 5 waren vorbereitet, 5 nur ein bisschen, ganz wenig. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen Hintergrund, damit ihr das Gleichnis verstehen könnt. Früher war das so, da hat man schon... Die Nachbarn haben schon, wenn die Kinder klein waren, die Ehe arrangiert. Du heiratest meinen Sohn, du heiratest meine Tochter. Die Väter haben Bierchen getrunken und war der Deal perfekt. Dann verging die Zeit, die Kinder wurden erwachsen. Die haben natürlich auch früher geheiratet und wurden als erstes verlobt. Und die Verlobung war schon rechtsgültig. Deswegen, die Weihnachtsgeschichte kommt ja bald. Josef hat ja überlegt, die Verlobung zu lösen, weil Maria von einem anderen schwanger war. Und das wäre schon damals ein Rechtsbruch gewesen. Das wäre schon Scheidung gewesen, also ein harter Schritt. Also nach der Verlobung wurden noch Preise verteilt, wer kriegt was. Die Väter waren natürlich wieder, ne, mit Gift ausgehandelt. Und dann vergingen immer noch 6, 12 Monate, manchmal noch länger. Und dann, jetzt wird es interessant, für alle, die die Bibel ein bisschen kennen, dann war es der Vater des Bräutigams, der sagte, Sohn, jetzt ist der Tag, wo du zu deiner Braut gehst. Und in dieser Zeit, das sind 6, 12 oder mehr Monaten, wurde meist beim Haus des Vaters des Bräutigams ein Raum angebaut. die wohnten bei ihren Eltern. Kennen ja einige von euch auch aus der älteren Generation. Und das muss natürlich gebaut werden, fertig gemacht werden. Und der Vater sagte dann vom Bräutigam: Sohn, jetzt ist es soweit. Also nur der Vater hat den Tag und die Stunde festgelegt, wann wirklich geheiratet wird. Und dann war es so, dass der Bräutigam sein Haus verlassen musste. Also dieses neue Zimmer, diesen neuen Raum seines Vaters Haus, er ging woanders hin. Und dann wurde vorbereitet. Die Braut wurde geholt, wurde schon in das zukünftige Heim reingesteckt. Frauen haben alles vorbereitet, das ganze Fest organisiert, alle wussten Bescheid, das ganze Dorf, das dauerte. So ein Fest dauerte, so ein Hochzeitsfest, eine Woche ungefähr in Israel, in Juda. Es hat also gedauert und man weiß nicht, was der Bräutigam in dieser Zeit gemacht hat. Ob der Junggesellenabschied gefeiert hat oder ähnliches. Der war auf jeden Fall weg, das könnte manchmal Tage dauern. Und keiner wusste, wann er denn soweit ist und er kommen durfte. Es gab ja kein Handy, konnte sich anrufen, es ist soweit. Und das heißt, die Jungfrauen, die Brautjungfern, die wir heute auch noch kennen, hatten den Job, wenn der Bräutigam in die Nähe kommt, ihn abzuholen und das durchs ganze Dorf zu gehen. Dann hat man Geld geschmissen, man hat mit sich gefreut. Und da sind wir in unserem Gleichnis. Ja? Die Jungfrauen 10 warten darauf. Und die wussten schon, das dauert manchmal lange, bis der Bräutigam kommen darf, sich auf den Weg macht. Und sie wussten nicht genau wann. Also hat man sich vorbereitet, zumindest 5 von ihnen. Fackeln, das waren keine Öllämpchen, das könnte man bei der Bibelgeschichte falsch verstehen, das waren vermutlich richtige Fackeln. Da wurde Öl drüber gegossen, meistens Olivenöl, und das brannte. Könnt ihr mal zu Hause ausprobieren, draußen natürlich. Und man hatte so ein kleines Gefäß mit dabei, dass, wenn es länger dauerte, man neues Öl über die Fackel gießen konnte. Und die Klugen hatten nicht genug, die Törichten, die Dummen, steht da in der Bibel, hatten keinen Vorrat, hatten nicht genug, es würde nicht reichen. Und dann dauerte das natürlich so lange, die Bibel sagt, Mitternacht kam der Bräutigam. Das heißt, die haben schon gewartet am Tag, dann dämmerte es, dann wurde es dunkel, dann wurde es noch dunkler, dann wurde es noch mal dunkler, dann war Mitternacht und dann heißt es in der Bibel, da war ein Geschrei, der Bräutigam kommt! Und die waren eingeschlafen. Alle 10 schreckten hoch, zündeten ihre Fackeln an und die 5 Törichten merkten, Mist, darauf war ich nicht vorbereitet. Gebt uns bitte was ab! Zu den 5 Klugen. Aber die sagten, wenn wir was abgeben, dann brennen bei uns die Fackeln alle nur vielleicht eine halbe Stunde, aber der Weg ist lang, das scheicht nicht. Und dann wäre das eine Peinlichkeit ohne Ende gewesen. Denn es ist ja nicht wie bei uns gewesen, mit Laternen, Taschenlampe, Handylicht und ähnliches. Die wären durch die Dunkelheit gegangen, gestolpert, es hätte Verletzte geben können. Das wäre super peinlich gewesen. Das ist die Geschichte. Und natürlich ist sie hart, weil Jesus natürlich nicht über eine Hochzeit redet. Jesus redet nicht darüber, über eine schöne Feier, die jetzt irgendwo hier stattfindet, eine Hochzeit, eine Festlichkeit, Jubiläum, sondern es geht letztendlich ums Leben. Der Tag ist unser Leben. So wie wir hier sitzen, es geht uns gut. Dämmerung, wenn es dunkel wird, ist das Älterwerden, können wir vielleicht sagen. Und die Nacht ist das Sterben. Und ist der Tod. Und dann ist das Spannende, dass Jesus sagt, in dieser Dunkelheit des Todes gibt es eine Tür. Da gibt es ein Licht. Für mich der Hinweis, der wirklich schwer zu glauben ist. Es gibt etwas nach dem Tod. Und Jesus packt das in ganz viele Gleichnisse mit hinein. Du bist nicht verloren. Da kommt was in der Dunkelheit, nach dem Tod. Ich weiß natürlich, dass das schwer zu glauben ist. Und deswegen ist es gut, sich vorzubereiten. Ich habe ja mit 14, 15 gemerkt, Gott ist ja wirklich da. Weil ich Jesus meine Schuld genannt habe und gebeten habe, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, vergib mir diese Schuld. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es hat sich am nächsten Morgen genauso angefühlt. Frei. Und dann habe ich Jesus ein bisschen mehr kennengelernt, habe mehr mit ihm geredet, mehr in der Bibel gelesen. Und da merkte ich, all das, was ich da lesen konnte, stimmte. Und dann natürlich dieser große Brocken. Das, was wir wissenschaftlich für nicht möglich halten, dieses Leben nach dem Tod. Irgendwann fiel der Groschen bei mir und ich sagte, wenn alles in der Bibel wahr ist und ich erleben durfte, wie Jesus Sünden vergibt, ich mit ihm reden konnte, ich auch immer wieder Antworten bekommen habe, im Gebet, Gebetserhörungen erlebt habe, dann muss das andere auch wahr sein. Und das ist die schönste Hoffnung, die ich euch heute mitgeben kann. Vor allen Dingen den Familien, die eben jemanden verloren haben. Jemand, der lieb und teuer ist. Und es ist, wie der Hofner zum König sagte. Wir wissen eigentlich, wie das Leben abläuft. Geboren werden, leben, hoffentlich auch lieben, jemanden finden. Die Bibel sagt, alles hat seine Zeit, auch Tanzen hat seine Zeit, Umarmen hat seine Zeit. Und alle, wir alle wissen es. Wir alle kommen nicht drum rum, dass wir sterben müssen. Wir wissen, wie der König, dass wir alle am Ende unseres Lebens eine lange Reise tun müssen. Nur wir verdrängen das gerne. Ist natürlich klar, wir können nicht jeden Tag an den Tod denken und dann sterben. Aber wieso nicht sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken? Der erste Schritt, und das ist für mich so die Fackel, dass man sagt, ich glaube an etwas, was nach dem Tod kommt. Ich glaube an ein höheres Wesen. Aber das ist das, was Jesus sagt, das reicht nicht, das ist die Fackel, das ist die Lampe. Der Glaube an Jesus ist ja Beziehung. Wenn jemand für mich, so sagt es die Bibel, für mich am Kreuz stirbt, dann heißt das doch, dass der, der für mich gestorben ist, mich sieht, ein Herz für mich hat. Das macht man nicht für einen Fremden. Ich sterbe nicht für jemand Fremdes, sondern Jesus sagt, ich bin für meine Freunde gestorben, habe mein Leben gegeben. Das heißt, der Glaube an Jesus unterscheidet sich zu allen anderen Religionen dieser Welt und Philosophien. Es ist eine Beziehung zu Gott, zu Jesus. Das hört sich immer so fromm an, ist es aber gar nicht. Das heißt einfach nur, wenn ich nicht weiter weiß, Sorgen, Ängste habe, der Tod groß wird, dass ich einfach, so wie ich auch bete, dann, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komm in meine Dunkelheit, komm in meine Angst, komm in meine Sorge. Um dann zu erleben, er ist da. Und natürlich kann ich es wieder König machen und das immer vor mich herschieben. Ich bin beschäftigt und ihr wisst es, man kann sich heute super beschäftigen. Langeweile kommt so gut wie nicht mehr auf. Wenn Langeweile da ist, Handy, Fernseher, Fußballspiele, man kann sich überall ablenken. Einkaufen gehen, Schuhe, Lebensmittel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Da merkt man auf einmal, wie das Leben dahin plätschert. Ja. Ich finde es so schön, dass Jesus sagt, dass alle 10 Jungfrauen, die Klugen und die Törichten, eingeschlafen sind. Also man kann also auch schlafen, wenn man vorbereitet ist. Dann kann man wirklich mal die Füße hochlegen. Also wachen heißt nicht, dass man ständig wach ist und aufmerksam ist. Auch für uns Christen, die an Jesus glauben, heißt das, manchmal plätschert die Zeit dahin. Die Routine des Alltags gibt es auch bei uns und das ist okay, wenn man vorbereitet ist. Wenn ich weiß, woran ich glaube, wenn ich das mal festgemacht habe. Viele Menschen, mit denen ich spreche, die sagen, natürlich, Herr Pastor, ich glaube an ein höheres Wesen. Und ich sage, und? Ein paar Details dazu noch? Nö, da habe ich nie drüber nachgedacht. Interessiert mich nicht. Aber das ist wichtig. Die Bibel stellt doch Gott vor. Deswegen kommt Jesus doch Heiligabend zu uns, um sich vorzustellen, um Gott vorzustellen. Also wer genau wissen will, wie Gott ist, was wichtig ist, wenn es um Sterben und Leben und Tod geht, dann ist Jesus der richtige Ansprechpartner. Deswegen ist Weihnachten so wichtig, deswegen ist Ostern so wichtig. Und dann schmerzt es mich immer, ich finde das immer schön, wenn schön ist, und Weihnachtsmann und Osterhase, aber das schmerzt mich, weil es am wichtigsten vorbeigeht und ablenkt. Ja? Das ist praktisch wie die törichten Jungfrauen. Ja, ich habe immer die Weihnachtsmann-Geschichte, wie er da mit Rudolf da oben rumfährt, die habe ich gemacht, ich habe Eier gesucht, habe den Osterhasen dahingestellt. Das sind die 5 törichten Jungfrauen, die zwar Spaß hatten, aber die am Ziel vorbeigehen. Und die 5 Jungfrauen sind die Menschen, die sich mal hinsetzen und sagen, ich gehe der ganzen Sache jetzt mal auf den Grund mit Jesus, mit dem Glauben. Ich nehme jetzt mal Zeit und denke darüber nach. Weil wenn das wirklich stimmt, dass Jesus den Tod besiegt hat und bietet an, dass wer daran glaubt, im Paradies landen wir. Die schönste Stelle, die ich immer, ihr wisst es, die hier sind, mit denen ich Beerdigung hatte, die ich immer am Grab noch vorlese. Gott wird abwischen alle Tränen, der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und wenn du dabei sein willst, sagt die Bibel ganz klar, was zu tun ist. Glaub an Jesus. Und das ist alles. Das ist alles. Viele sagen, oh, erstmal noch 10 Gebote halten, Gottesdienst besuchen, Bibel lesen, beten. Aber der erste Schritt ist an Jesus glauben. Ganz einfach, ganz schlicht, ohne frommes Gehabe. Und dann, wenn ich verstanden habe, was Jesus für mich gemacht hat, dann gucke ich natürlich gerne in die Bibel und schaue, was hat er mir denn zu sagen. Wenn Jesus mich mag und liebt, was ist ihm denn wichtig in meinem Leben? Dann interessiere ich mich auch für die 10 Gebote. Aber am Anfang steht immer dein Herz, das Ja sagt zu Jesus Christus. Und der Rest kommt dann, wenn das ernst gemeint ist. Wenn man sagt, ich glaube an dich, Jesus. Wir machen ja einen Glaubenskurs gerade im Aroma Gourmet Restaurant im CCL. Sind immer so 45 bis 50. Und darum geht es, sich einmal Zeit nehmen im Leben, sich vorzubereiten, damit mir der Hofnarr nicht das Zepter gibt am Ende. Im Glaubenskurs habe ich so ein schönes Bild. Habe ich jemanden, der die Hosen runterlässt. Hat noch eine Unterhose an, keine Angst. Aber ich möchte nicht sterben und vor Gott stehen mit runtergelassenen Hosen und denken, Mist, den gibt es ja wirklich. Hätte ich mal vorher drüber nachgedacht. Das ist das Harte an diesem Gleichnis. Es ist zwar eine schöne Geschichte mit Hochzeit, aber stell dich mal diese 5 törichten Jungfrauen vor. Die kommen dann hin, haben noch irgendwie einen Händler gefunden, der ihnen ein bisschen Öl gibt, kommen zurück, stehen vor geschlossener Tür. Stehen vor geschlossener Tür. Und der Bräutigam sagt, ich kenne euch nicht. Das sage ich ja, Jesus ist was Persönliches. Du und Jesus, du und Gott. Und dann lernt man Jesus kennen. Der eine hat mehr Zeit im Leben, ihn kennenzulernen, der andere weniger. Aber es ist eine Beziehung. Glaubensbekenntnis, was wir eben gesprochen haben. Ich kenne Jesus, da sind die größten Stationen drin. Aber kennt Jesus auch mich? Ich will da keine fromme Kiste draus machen, sondern einfach, dass ihr einfach mal Kontakt aufnehmt. Weil ich sage natürlich, ihr könnt in der Welt umherschauen, ihr könnt bei Buddha suchen, ihr könnt bei Mohammed suchen, ihr könnt in anderen Philosophien suchen, aber verkürzt den Weg bitte und geht zu Jesus. Das ist das, was mein Job ist als Pastor, euch den Weg zu verkürzen. Sucht nirgendwo anders, geht direkt zu Jesus, denn er ist der Einzige, der lebt. Und was ich mal bei Facebook gesehen habe, da war ich wirklich begeistert, da sagte der Pastor, wieso sollte ich jemanden fragen, der tot ist? Mohammed, Buddha, alle tot. Da steht nicht, die sind im Himmel, die steht im Koran, in den Schriften, tot. Und in der Bibel steht, lebt. Und wenn du irgendwo mit dem Auto unterwegs bist und willst wissen, wo es lang geht, würdest du den fragen, der tot am Boden liegt? Oder würdest du den fragen, der lebt? Wo es lang geht? Natürlich der lebt. Und alleine diese Tatsache zeigt uns, fragt Jesus, sprecht ihn direkt an. Und das ist wichtig zu wissen für das eigene Leben. Und da kann man es weiter sagen. Ich habe bei der Vorbereitung überlegt, die 5 Jungfrauen, als es noch hell war, hätten ja auch den anderen 5 nochmal fragen können. Habt ihr genug Öl dabei? Es wird spät. Seid ihr vorbereitet? Das ist dann auch unser Job, als Christen andere darauf hinzuweisen. Und bist du vorbereitet? Genug Öl dabei? Bereit, dass der Bräutigam erst Mitternacht kommt? Jo. Aber die haben nicht daran gedacht, die anderen zu fragen. Aber das können wir machen, darauf hinweisen. Leute, das Leben endet eines Tages. Und ich weiß, wer jemand verloren hat, wo ich bei der Beerdigung war. Man denkt drüber nach, an dem Tag selber, die Woche danach, 2 Wochen danach. Dann weiß ich von euch, danach kommt der normale Alltag wieder. Das ist auch gut so. Aber nutzt das, um mal zu fragen. Das Gute ist, die Bibel macht es nicht schwer. Die Bibel sagt einfach, suche Gott, klopf bei ihm an und er wird dich finden. Also alleine, dass du suchst, reicht für Gott aus, dir entgegenzulaufen und dich in den Arm zu nehmen. Das brauchen wir alle. Dann kannst du sagen, ich glaube nicht mehr an ein höheres Wesen. Ich glaube an diesen Jesus am Kreuz, der für mich gestorben ist. Das ist eine persönliche Geschichte. Und wer das weiß, der ist gut vorbereitet. Der ist gut vorbereitet. Und dann gehörst du zu den 5 klugen Jungfrauen, die vorbereitet sind. Und dann kannst du auch eine Zeit lang das Leben genießen, die Routine genießen, das Leben verplätschern lassen, weil du bist vorbereitet. Und wenn dann der große Tag kommt, wo wir sterben müssen, bist du vorbereitet. Und ich will nicht da stehen mit runtergelassenen Hosen vor Gott. Viele denken ja, gibt's nicht, glaube ich nicht dran, blöde Bibel, blöder Jesus. Und dann da aber zu stehen, das müsst ihr mal vorstellen, Scheiße, gibt's ja wirklich. Und dann ist die Tür zu. Dann ist die Tür zu. Und dann hört der Spaß auf. Und da gibt es mehrere Erzählungen in der Bibel. Reicher Mann, armer Lazarus, wo der reiche Mann sagt, hätte ich mal drüber nachgedacht. Gib mir bitte die Erlaubnis, noch bei meiner Familie nochmal darunter zu gehen, auf denen zu sagen, es ist alles wahr. Und er kriegt die Erlaubnis nicht, weil Gott sagt, die haben alles. Die Bibel ist da, Kirchen sind da, der Glaube ist da, das Kreuz ist da. Es gibt genug Hinweise in diesem Leben. Wer nicht sucht und nicht will, der ist selber schuld. Die Jungfrauen sind selber schuld. Das ist nicht der Bräutigam gewesen. Die Jungfrauen waren nicht vorbereitet. Und dann kann man dem Bräutigam nicht vorwerfen, dass er sie nicht reinlässt. Wären sie vorbereitet gewesen, wären sie drin gewesen. Aber sie waren töricht, waren dumm, wie der König und haben nicht drüber nachgedacht. Ich weiß, das ist ein hartes Wort, aber das Schöne ist, Jesus sagt das ja jetzt, heute. Und das heißt, ihr könnt noch handeln. Die verschlossene Tür ist hoffentlich noch weit, weit weg bei euch. Jesus sagt ja das nicht drohend und so, sondern aufschreckend schon, wachrüttelnd schon, damit wir jetzt, wenn noch Tag ist, uns vorbereiten. Das ist das, warum Jesus das erzählt. Es ist ja nur ein Gleichnis. Es ist nicht jetzt, dass die Tür verschlossen ist. Ihr könnt sie noch öffnen, wenn ihr wollt. Das wünsche ich uns allen, dass wir das merken. Weil es gibt nichts Größeres in dieser Welt. Vielleicht nehmt euch den Adventzeit. Advent heißt ja Vorbereitungszeit, sich vorbereiten. Und nochmal nachdenken darüber. Wir haben auch den Glaubenskurs, der geht jeden Donnerstag, 19.30 Uhr, noch zweimal haben wir im Euroma Gourmet und jeder ist willkommen, auch wenn man davor nicht dabei war. Ich gestalte das immer so, dass man voll mit einsteigen kann. Ihr könnt das Lukas-Evangelium lesen, da steht die klassische Weihnachtsgeschichte drin, wie Jesus Mensch geworden ist, aber da steht noch mehr drin, lest euch das vor, durch, jeden Tag ein Kapitel. Es reicht, im Dezember könnt ihr euch vornehmen. Ihr könnt aber sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, zeig mir, dass es dich wirklich gibt. Jesus, wenn du wirklich lebst, zeig dich mir in meinem Leben. Ihr wisst nicht, was die Leute alles Tolles erlebt haben, die sich getraut haben, das zu beten. Nur viele sagen, ihn gibt es nicht, deswegen spreche ich ihn auch nicht an und deswegen erlebe ich ihn auch nicht. Das ist ein Fehler. Habt den Mut in eurem Leben, einfach mal das Gebet zu sprechen. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, zeig dich in meinem Leben. Oder er sagt, hilf mir, Jesus, ich kann es alleine nicht hinkriegen. Sorgen sind zu groß, Ängste sind zu groß, der Tod macht mir zu viel Angst. Komm in mein Leben, bleib bei mir. Also nehmt dieses Gleichnis mit, nicht als den erhobenen Finger, sondern als aufmunternde, wachrüttelnde Einladung, nochmal ganz neu darüber nachzudenken. Amen. Wir singen das Lied, meine Zeit steht in deinen Händen. Denn so ist es, nicht in unseren.